SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Diesmal mit mir, Margareta Holzreiter. Haben Sie es erkannt? So klingt der Ruf eines Rotmilans.
Bei der Rotmilan-Population ist es so, dass Deutschland einen sehr großen Anteil an der Gesamtweltpopulation des Rotmilans hat. Also er kommt nur in Europa vor. Und inzwischen sind es ungefähr 40% der Weltpopulation leben in Deutschland. Und wir müssen natürlich alles daran setzen, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, zum Beispiel eben durch die Windenergie, dass diese Population nicht gefährdet werden.
Und so klingt der NABU-Vogelschutzexperte Martin Rümmler. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Situation der Greifvögel in Deutschland gesprochen. Insbesondere über die des Rotmilans. In einigen Bundesländern, unter anderem in Baden-Württemberg, hat sich dieser rostfarbene Jäger zuletzt immer weiter ausgebreitet. Das sind gute Nachrichten für den Arterhalt. Weil sich aber in Deutschland nicht nur die Greifvögel, sondern auch die Windräder vermehren sollen, kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen dem Artenschutz und dem Ausbau der Windenergie. Deshalb schauen wir in dieser Folge von Global auch auf ein Forschungsprojekt, in dem untersucht wird, wie Rotmilane vor Windrädern geschützt werden können. Und wir lernen zwei weitere Tiere kennen, die Großschwanzkrakel und die Baumwollkapseleule. Wilderei, Vergiftung, Pestizide und Zerstörung der Lebensräume. Lange haben diese Faktoren dazu geführt, dass die Bestände vieler Greifvogelarten in Deutschland stark eingebrochen sind. Seit den 70er Jahren stehen deshalb alle bei uns heimischen Greifvogelarten unter strengem Schutz. In der Zwischenzeit konnten sich die Bestände einiger Arten erholen, etwa die des Habichts oder des Mäusebussards. Und trotzdem, Greifvögel stehen nach wie vor im Spannungsfeld der modernen Landnutzung. Intensive Landwirtschaft und der Ausbau der Windenergie verändern ihre Lebensräume und bringen neue Probleme mit sich. Über die Herausforderungen für Rotmilan und Co. habe ich vor der Sendung mit NABU-Vogelschutzexperte Martin Rümmler gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Rümmler, wann haben Sie zum letzten Mal einen Rotmilan gesehen?
Das ist schon eine Weile her. Vielleicht in diesem Jahr, im Frühjahr in Brandenburg.
Ja, wären Sie in Baden-Württemberg, dann hätten Sie ihn vielleicht öfter gesehen. Da hat die Landesanstalt für Umwelt nämlich mitgeteilt, dass der Rotmilanbestand in den letzten 10 bis 20 Jahren deutlich gestiegen ist. Laut den neuesten Zählungen von 2019 gibt es wohl bis zu 4.500 Revierpaare. Deshalb wurde der Rotmilan auf der roten Liste auf ungefährdet abgestuft. Ist das ein deutschlandweiter Trend? Also ist die Entwicklung in anderen Regionen wie zum Beispiel Brandenburg ähnlich?
Nee, das ist heterogen. In anderen Bundesländern ist es eher andersrum. In Brandenburg zum Beispiel ist zwar ungefährdet, aber auch da ist sie relativ stabil, die Bestandszahl. In anderen Bundesländern, da steht ja auf der Vorwarnliste, wurde also auch hochgestuft in der Gefährdung, zum Beispiel in Hessen, aber auch in Thüringen oder auch in Niedersachsen zum Beispiel. Also es gibt ganz unterschiedliche Entwicklungen, je nach Bundesland und Region.
Okay, und können Sie einschätzen, warum sich die Populationen in manchen Bundesländern so gut entwickeln und in anderen gleichzeitig rückläufig sind?
Ja, also wenn ich jetzt mal so Ostdeutschland nehme oder die neuen Bundesländer als Beispiel, dort sieht man in einer Verbreitungskarte von 2014, dass eigentlich fast alle Regionen besiedelt waren durch Rotmilane. Anders sieht es aus zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder eben in Baden-Württemberg, wo es noch relativ lückig war. Und da kann man davon ausgehen, dass es zu einer Arealausweitung gekommen ist, zum einen, aber womöglich auch zu einer Verdichtung der Population dort, wo sie eh schon vorkam. Und es hat natürlich auch damit zu tun, wie die Lebensbedingungen vor Ort sind, also ob das Nahrungsangebot gut ist, ob es ausreichend Horstbäume gibt oder genügend Horstbäume und natürlich auch, wie die Gefahren bestückt sind. Also wir wissen ja auch, dass Rotmilane zu einer gefährdeten Gruppe der Vögel gehören, was zum Beispiel Kollision mit Verkehrsmitteln betrifft, aber eben auch mit Windenergieanlagen.
Okay, und dann bleiben wir doch gerade mal bei den Windrädern. Wie groß schätzen Sie denn das Problem für den Vogelschutz ein? Also jetzt gerade für Greifvögel wie den Rotmilan.
Ja, das ist sehr schwer zu quantifizieren, weil wir zwar Daten dazu haben, aber sehr lückenhaft und eher auch sporadisch nur und auch nicht flächendeckend gleich. Wir haben eine ganz gute Liste für Brandenburg zum Beispiel, aber auch für andere Bundesländer. Und man kann schon sagen, dass Greifvögel, also Eulen, Bussarde, Adler, aber auch Falken zu der stark gefährdeten Vogelgruppe gehören, die in diesen Statistiken am häufigsten auftreten im Zusammenhang mit Windenergieanlagen. Und wir können davon ausgehen, dass also diese Gruppe zusammen mit anderen Großvögeln wie Störchen oder Kranichen also am gefährdetsten sind, was Kollision oder Tod durch Windenergieanlagen betrifft.
Also würden Sie dann sagen, dass es an Ihrer Größe liegt, dass Sie besonders gefährdet sind?
Genau, die Größe ist ein Faktor, dass Sie dann also weniger manövrierfähig sind, zum Beispiel natürlich auch das Verhalten bei der Nahrungssuche, ob Sie jetzt wie Greifvögel in der Regel dann aus dem Flug den Boden absuchen und dann vielleicht nicht so sehr auf Ihre Umgebung achten. Denn normalerweise ist im Luftraum keine Gefahr für Vögel, weil natürlicherweise gibt es keine Objekte im Luftraum, mit denen Sie kollidieren könnten.
Und jetzt vielleicht nochmal so zur Einordnung, wie groß ist dann das Problem mit der Windkraft im Vergleich zu anderen Todesursachen?
Also auch das kann man so pauschal gar nicht direkt sagen. Man muss das immer von Vogelart und Vogelgruppe individuell betrachten. Man kann aber sagen, dass gerade die Arten, die sehr langlebig sind, aber sehr wenig Nachkommen pro Brutsaison hervorbringen, und dazu zählen eben Adler und Bussard und Milane und so weiter, dass die eben besonders gefährdet sind, weil sie in ihrer Populationsexistenz stärker gefährdet sind als Arten, die sich sehr schnell und sehr leicht vermehren. Und es gibt auch so Rankings in anderen Studien, welche Gefahren am meisten Todesopfer hervorbringen. Da mag vielleicht die Windenergie nicht ganz an vorderster Stelle stehen, aber sie trägt dennoch zu einem maßgeblichen Anteil dazu bei, dass bestimmte Vogelpopulationen und Arten eben stark gefährdet sein können.
Was sind denn andere menschengemachte Gefahren?
Es gibt auf jeden Fall noch, was sehr hoch ist, ist Kollisionen mit Glasscheiben. Aber auch Verkehrstote und natürlich bei Singvögeln, wenn wir da auf die kleineren Vögel gucken, Hauskatzen zum Beispiel.
Okay, und trotzdem ist es ja so, dass sich verschiedene Greifvögelarten immer mehr in unserer Nähe breit machen, also in Städten und Siedlungsgebieten. Woran liegt das denn?
Und das kann ganz verschiedene Gründe haben und das ist auch nicht von Art zu Art gleich. Also wir haben vor allem eben Mäusebussarde, Habichte oder Sperber, die wir in Siedlungen antreffen. Das hat vor allem mit dem Nahrungsangebot zu tun, das in der Stadt in der Regel etwas höher ist, einmal durch menschliche Abfälle, aber auch durch eine höhere Artenvielfalt und Artendichte vielleicht auch, weil wir zum Beispiel weniger Jagd haben, wir haben weniger Einsatz von Pestiziden in der Stadt und dadurch unter Umständen auch eine höhere Artenvielfalt bei den Insekten und Vögeln. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir dort geschützte Lebensräume haben, wo es in der Regel vielleicht auch ein bisschen milder ist und weniger harsch als in der Umgebung.
Ja, und jetzt ist es ja beim Rotmilan so, dass wir in Deutschland eine besondere Verantwortung für den Artenschutz tragen, weil wir eben mit 40% fast die Hälfte der weltweiten Population beherbergen. Aber vielleicht können Sie uns ja zum Abschluss noch mal kurz erklären, warum es überhaupt so wichtig ist, dass wir auch andere Greifvögel schützen. Also zum Beispiel auch die, die Sie gerade erwähnt haben.
Ja, Greifvögel gehören zu einer ganz, sag ich mal, vulnerablen Gruppe, also zu einer verletzlichen Gruppe, weil sie eben auch immer noch Nachstellungen ausgesetzt sind, ne, durch Jägerschaften, aber auch durch TaubenzüchterInnen zum Beispiel. Das sind aber nur wenige Beispiele, aber es kommt regelmäßig vor. Und sie spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle im ökologischen Gefüge, weil sie eben Vogelpopulationen regulieren, weil sie aber zum Teil auch Aas fressen und einfach ein ganz wichtiger Bestandteil in der Nahrungskette sind.
Sagt Martin Rümmler, Vogelschutzexperte beim NABU Deutschland. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Ich habe zu danken.
Ja, anhand der Greifvögel, da zeigt sich auch immer wieder deutlich, dass Artenschutz und Klimaschutz nicht immer automatisch miteinander einhergehen. Wie man die für die Energiewende so wichtige Windkraft so optimieren kann, dass auch der Artenschutz zu seinem Recht kommt, das untersuchen Forschende vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, kurz ZSW. Auf ihrem Windenergietestfeld auf der Schwäbischen Alb hat sich meine Kollegin Susanne Henn angeschaut, wie das klappen soll.
Eigentlich sollten sich Windräder, sobald Wind weht, drehen und Energie erzeugen, ohne geschützte Vögel zu töten oder Fledermäuse. Doch leider passiert das immer wieder, mit Konsequenzen. An manchen Orten müssen Windräder über Monate hinweg stillstehen. So auch auf dem Windenergietestfeld in Donsdorf auf der Schwäbischen Alb. Weil hier der Rotmilan brütet, dürfen die Rotoren von Anfang Mai bis Ende Juli nicht laufen, denn
wir wissen zu wenig darüber, warum eigentlich Kollisionen passieren und wie man sie vermeiden kann. Und deshalb haben wir dieses Testfeld genutzt, um uns dieser Sache forschungsmäßig einmal genauer zu nähern.
Sagt Dr. Frank Musiol. Er ist am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Stuttgart für den Bereich Naturschutzforschung zuständig. Eigentlich wird auf dem Energietestfeld geprüft, wie sich die Erzeugung von Windenergie an der Steilstufe der Schwäbischen Alb optimieren lässt. Zwei 100 Meter hohe Windräder und 4 Testmasten vollgestopft mit Technik. Es geht um Windgeschwindigkeit und Richtung, um Luftdruck, um Regenwahrscheinlichkeit, aber die Masten können noch mehr.
An 24 Stellen hier im Testfeld werden die Fledermäuse in 4 verschiedenen Höhen erfasst, sodass wir immer wissen, wo sich Fledermäuse aufhalten.
Im Mittelpunkt der Forschung aber steht der Rotmilan. Mehrere Paare brüten in der Nähe des Testfeldes und um herauszufinden, wie sie auf Windräder reagieren, wurden einige von ihnen mit einem GPS-Sender ausgestattet. Mehr als ein Dutzend Kameras scannen pausenlos den Luftraum über dem Testfeld. Mit Hilfe von KI kann erkannt werden, ob ein Vogel, der sich nähert, ein Rotmilan ist. Ortswechsel. Im Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Stuttgart wertet Frank Musiol die Daten aus, um die Frage zu beantworten, kann man den Rotmilan auch bei laufenden Rotoren schützen?
Was wir vor allem untersuchen wollen, ist, ob sich die Tiere anders verhalten, wenn sich die Windenergieanlagen langsamer drehen. Erkennen sie die Anlagen besser und weichen eher aus?
Vielleicht ist es auch nötig, die Anlage für wenige Minuten ganz zu stoppen, bis der Vogel vorbeigeflogen ist. Je nach Ergebnis der Forschung könnte man die Windräder dann mit Sensoren ausstatten, die auf fliegende Tiere in einer bestimmten Höhe reagieren. Bedeutet, die Windräder könnten länger laufen und mehr Energie erzeugen und damit auch den Gewinn der Betreiber vergrößern. Und deshalb sind die 2,5 Millionen Euro, die bisher vom Bundesumweltministerium und vom Bundesamt für Naturschutz in das Projekt geflossen sind, gut investiert. Davon sind die Forschenden am ZSW überzeugt. Denn auf diese Art lassen sich die für den Klimaschutz so wichtige Windenergie und der ebenso wichtige Artenschutz vielleicht dauerhaft versöhnen.
Windräder könnten also zukünftig eine Antikollisionsfunktion bekommen. Noch besser wäre es natürlich, wenn auch die Vögel lernen würden, wie sie mit Windrädern umgehen müssen. Also selbst eine Art Kollisionsschutz entwickeln. Forschende aus Leipzig haben herausgefunden, dass manche Vögel dabei sogar unterstützt werden können. Wenn man mit ihnen trainiert, werden sie besser darin, sich an neue Umgebungen anzupassen. Als Vorbild dient eine Vogelart, die ihre Anpassungsfähigkeit perfektioniert hat. Gerald Perschke.
Kennen Sie Grackel? In den USA gibt es sie überall. Sie gehören zu den Sterlingen, die nur in Amerika vorkommen. Sie ähneln Krähen, sind aber nur halb so groß, haben dafür aber spitzere Schnäbel. In den vergangenen 140 Jahren haben sie sich von Zentralamerika aus fast über den gesamten Nordkontinent ausgebreitet, erzählt Corinna Logan vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Also das ist eine super große und schnelle Ausbreitung in einer sehr kleinen Zeit.
Wie haben sie das geschafft? Durch eine große Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Vermutlich, denn untersucht wurde das bisher nicht. Das war die große Frage, sagt die Forscherin. Was braucht man für eine große Ausbreitung? Und die Forschenden haben eine Antwort gefunden.
Also diese Art ist super flexibel. Überall, in all die Populationen.
Aber wie testet man, ob Vögel flexibel sein, ihr Verhalten anpassen können? Logan, die als Verhaltensforscherin schon seit 2013 die Großschwanzgrackel untersucht, musste dafür ein paar Grackel einfangen.
Also ja, ich habe einen Test benutzt, das ist sehr oft benutzt in Psychologie.
Und der funktioniert so. Die Vögel bekommen zwei Rohre zur Auswahl, eines hell, das andere dunkelgrau abgedeckt, deren Position sich zusätzlich immer wieder ändert. Nur hinter einem der Klappdeckel ist das Futter. Wie lange brauchen Sie, um zu wissen, wo das Futter ist und was passiert, wenn die Anordnung sich ändert? Umkehr-Lerntests nennen die Verhaltensforscher das.
Wir hatten eine Kriterien, das bedeutet, okay, jetzt du bist bestanden. Und die Kriterien war 17 Mal in die letzte 20 Mal richtig gemacht.
Und das gelang bei vielen Vögeln bereits innerhalb weniger Stunden, so die Forscherin. Anschließend wurden die Grackel wieder in die Freiheit entlassen und ihr Nahrungs- und Sozialverhalten aus der Ferne weiter beobachtet. Die Forschenden stellten fest, dass die Grackel, die im Umkehrlerntest flexibler waren, auch in der Wildnis häufiger zwischen verschiedenen Nahrungsarten wechselten. Aber was bedeuten die Studien über Großschwanzgrackel in Nordamerika für den Artenschutz überall sonst auf der Welt? In einem neuen Programm, das Logan 2022 mitbegründet hat, nutzen Forschende weltweit diese Erfahrungen, um gefährdete Arten zu schützen, wie etwa den Florida-Häher in den USA oder den Südinselschnepper in Neuseeland.
Dieses Training macht viele Unterschiede in die Grackeln. Also jetzt wir schauen, ob es kann auch einen Unterschied in andere Arten machen.
Auch diese Vögel werden trainiert, um ihre Anpassungsfähigkeit, ihre Flexibilität zu verbessern, damit sie in menschlichen Umgebungen bessere Überlebenschancen haben.
Und von der Großschwanzgrackel kommen wir zur Baumwollkapseleule. Die ist aber, anders als es ihr Name vielleicht vermuten lässt, kein Vogel, sondern ein kleines Insekt, das in der Landwirtschaft für Unruhe sorgt und sich in Deutschland immer weiter ausbreitet. Meine Kollegin Sabine Stöhr hat sich schlau gemacht, um was für ein Insekt es sich bei der Baumwollkapseleule handelt.
Die Baumwollkapseleule ist so braungrau wie eine kleine Motte und sitzt tagsüber ganz still an Blättern oder an Wänden. Aktiv wird der Falter erst nachts, daher auch der Name Eule. So werden viele Nachtfalterarten bezeichnet. Die Baumwollkapseleule gilt zudem als Wanderfalter. Ursprünglich kommt sie aus den Tropen, heißt, sie kann mehr als 1000 Kilometer fliegen und schafft es auch über die Alpen. Und bei uns in Deutschland wird die Baumwollkapseleule seit den 70ern gesichtet, seit 2010 aber deutlich öfter, angezogen von den steigenden Temperaturen.
Und was macht diesen unscheinbaren Falter jetzt so gefährlich?
Bei dem Falter sind es vor allem die Raupen, mal grün, mal beigebraun, auch mal rötlich, die den Schaden anrichten. Und zwar doppelt. Sie fressen nicht nur Blätter, Hülsen und Früchte an, sondern sie verschmutzen die Ernte auch mit Kot, Brot, was sie dann oft unverkäuflich macht. Das machen die Raupen mittlerweile auch schon bis nach Hannover und Berlin und die können ganze Felder leer fressen. Auf ihrem Speiseplan stehen mehr als 100 Kulturpflanzen, von Bohnen, Tomaten und Paprika bis hin zu Mais und Salat. Und vergangenes Jahr haben sie bei uns schon viele Kichererbsenpflanzen zerstört. Dieses Jahr sind in der Schweiz die Tomaten dran, heißt es beim Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe.
Kannst du denn schon einschätzen, was das in Zukunft für die Landwirtschaft bei uns bedeutet?
Die Veränderung des Klimas, dadurch, dass wir weiter Öl und Gas verbrennen, die beschleunigt das Ausbreiten vieler Insekten, wie eben der Baumwollkapseleule. Mit jedem warmen Jahr verlieren die Alpen mehr von ihrer Funktion als natürliche Barriere. Klimawandel heißt dann also auch neue Schädlinge. Und Forschende am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe rechnen damit, dass sie langfristig auch hier überwintern. Heißt, diese Insekten gefährden auf Dauer unsere Lebensmittelvielfalt. Und wenn ganze Ernten von Tomaten, Paprika oder Mais bedroht sind, wird Gemüse auch teurer. Auch weil Landwirte ja mehr in Schutzmaßnahmen investieren müssen.
Und was könnten solche Schutzmaßnahmen sein?
Ja, da helfen nur Überwachungsfallen. Damit kann man die Menge der Falter einschätzen und die Vermehrung verhindern. Denn ein einziges Weibchen kann bis zu 2000 Eier legen. Mehr Überwachung also und schnelles Eingreifen sind entscheidend, um den Schaden zu begrenzen. Nur, das gibt es in Deutschland bisher nicht.
Ja, dann hoffen wir mal, dass die Überwachung da zukünftig besser wird. Danke dir für die Infos, liebe Sabine. Und wir bleiben beim Thema Landwirtschaft, wechseln aber den Kontinent. Entlang des Yangtze-Flusses im zentralchinesischen Landesteil Hubei wachsen die vielleicht saftigsten Orangen Chinas. Bis vor wenigen Jahren mussten Arbeiterinnen und Arbeiter die Früchte nach der Ernte auf ihrem Rücken von den Steilhängen tragen. Heute geht das zunehmend mit ferngesteuerten Elektrodrohnen. Benjamin Eisel.
Ein kräftiger Windstoß wirbelt die heiße, staubige Luft auf. Eine Drohne erscheint wie aus dem Nichts am Himmel und lässt eine Kiste mit Orangen an einem Seil herab. Arbeiter am Boden lösen einen Haken und nehmen die Kiste in Empfang. Die etwa Esstisch große Drohne verschwindet wieder, so schnell wie sie aufgetaucht ist. Arbeiterinnen sortieren die frisch angelieferten Früchte und verladen sie auf einen LKW. Ganz normale Orangenernte im zentralchinesischen Landesteil Hubei. Im Schatten des Lastwagens steht Xu Jinsong mit einem breiten Sonnenhut auf dem Kopf. Hochkonzentriert blickt er auf die große Fernbedienung, die an einem Gurt um seinen Hals hängt, mit der der Mitte-20-Jährige die Drohne steuert. Pro Tag kann ich mit einer Drohne bis zu 25 Tonnen Orangen einfliegen. Im Schnitt verdiene ich so 2.000 bis 3.000 Yuan am Tag. Umgerechnet sind das zwischen 250 und 350 Euro. Ein lokaler Orangenbauer hat Xu Jinsong und seine Drohne gebucht, um die Ernte einzufliegen. Von dem Einkommen muss er noch die Arbeiter bezahlen, die die Orangen am Hang pflücken und in die Kisten packen, und einen Helfer, der mit ihm die Batterien tauscht. Diese müssen nämlich alle paar Flüge gewechselt werden. Am Straßenrand steht eine Akkuladestation. Der Strom kommt von einem benzinbetriebenen Generator. Die Ernte ist durch die Drohnen deutlich schneller geworden und leichter. Bis vor kurzem haben Arbeiterinnen und Arbeiter die Früchte nach der Ernte in Körben auf dem Rücken von den Steilhängen am Yangtze-Fluss zu den Sammelpunkten getragen. Bei Temperaturen bis zu über 40 Grad im Sommer ein Knochenjob, so der 60-jährige Orangenbauer Li Jiafu. Von den Sommerorangen, die jetzt geerntet werden, haben wir insgesamt etwa 25 Tonnen. Früher konnte ein Arbeiter am Tag ein paar tausend Kilo vom Orangenfeld tragen. Eine Drohne schafft ein Vielfaches davon. So können wir Arbeitskraft und Aufwand sparen. Drohnen sind einfach viel schneller als Menschen. Auf einem Display auf seiner Fernbedienung sieht Xu Jinsong über an der Drohne angebrachte Kameras, wo er hinfliegt. Zwischen den Orangenbäumen schwenken Arbeiter eine rote Fahne. So weiß der Drohnenpilot genau, wo er hinfliegen muss. Die Körbe mit den Orangen wiegen um die 60 Kilogramm. Außer dass die Ernte so viel schneller geht, habe der Einsatz von Drohnen noch einen weiteren Vorteil. Xu Jinsong rechnet vor, dass es für die Bauern in etwa 30% günstiger ist, als Arbeiter dafür zu bezahlen, die Orangen auf dem Rücken aus den Hängen zu schleppen. Mit der Investition in eine Drohne habe sich für den 25-Jährigen die Möglichkeit ergeben, aus einer Großstadt, in die er für einen Job gezogen war, wieder zurück aufs Land zu ziehen. Davor war ich wegen meiner Arbeit nicht hier in der Heimat. Meine Familie baut auch Orangen an, aber meine Eltern sind älter geworden. Sie können die Ernte nicht mehr auf dem Rücken tragen. Die Regierung fördert gerade den Einsatz von Drohnen. Das war eine Chance. Deshalb bin ich zurückgekommen und mache jetzt das hier. Die Volksrepublik ist führend, was die Entwicklung und die Produktion von Drohnen angeht. Zunehmend werden in China Drohnen im Alltag eingesetzt, vor allem in der Landwirtschaft, aber nicht nur. Umgerechnet etwa 25.000 Euro hat die Familie von Xu Jinsong vor 3 Jahren in die Drohne investiert. Das Geld sei schon längst wieder drin.
Vielleicht können diese Drohnen ja zukünftig auch mit grünem Strom betrieben werden. Dann erzeugt ihr Einsatz nicht einmal mehr CO2. Von Flügen ohne Emissionen träumt auch die Luftfahrtindustrie. Aktuell steckt die Entwicklung von E-Flugzeugen noch in den Kinderschuhen. Aber in Großbritannien hofft man, dass E-Flugzeuge in ein paar Jahren so normal sein könnten wie E-Autos heute. Franziska Hoppen war mit dem E-Flieger unterwegs.
Die Einpropellermaschine, zu der Pilot Adam Twiddle mich auf dem kleinen Flugplatz in Surrey führt, ähnelt eher einem Spielflugzeug denn einer Boeing. Kaum vorstellbar, dass wir beide dort hineinpassen sollen.
It is small.
Ja, sie sei klein, sagt Twiddle, aber das sei ja auch erst der Anfang. Aufgeladen wird die Veles Electro, wie das Modell heißt, wie ein E-Auto. Stecker in die Wand und es surrt.
It's really exactly the same.
Für einen halbstündigen Flug werden die Akkus 45 Minuten lang geladen. 3 Euro kostet das etwa. Kurze Pause am Boden also, dann könne der nächste Schüler loslegen. So wie wir beide jetzt. Per Hand schiebt Twiddle den Flieger auf das Vorfeld. Wir klettern hinein, ich werde angeschnallt.
One more down here.
Sorry. That's okay. Drinnen sitzt man ähnlich wie in einem Kajak, eng mit ausgestreckten Beinen, dazwischen jeweils ein Steuerknüppel. Das Armaturenbrett überschaubarer als in anderen Fliegern, 4 Schalter, Kompass, Transponder, Touchscreen.
Welcome on board.
Und an dieser Stelle würde ich gerne Startgeräusche einspielen, aber das Elektroflugzeug macht keine. Auch das ein Vorteil, sagt Twiddle, der selbst noch bei den Streitkräften das Fliegen gelernt hat.
Now, if we were operating a normal training,
wenn wir in einem normalen Trainingsflugzeug den Motor anmachten, würde es sehr laut, es würde nach Abgasen riechen. All das lenkt den Piloten vom Lernen ab. Die einzigen Geräusche hier sind der Propeller und die Kommunikation mit dem Tower. Und sobald die Akkus eingeschaltet sind, kann die kleine Veles Electro losdüsen.
Ready to go? Here we go.
Bis zu 3600 Meter hoch kann die Maschine fliegen und 170 km/h wird sie schnell. Nicht vergleichbar mit einem großen Passagierflugzeug, aber dafür ist die Aussicht besser. Auf das Trainingsgelände des frisch gebackenen Club-WM-Siegers FC Chelsea zum Beispiel, englische Herrenhäuser und den Stau auf der Autobahn. Nur einen Nachteil hat die leichte Maschine. Jede Windböe schüttelt sie samt Inhalt durch. Nix für schwache Mägen.
We're in a little bit of bumpy air because of the hills.
Und zack, sind wir wieder auf dem Boden. Etwa 100 solcher Veles Elektromodelle sind weltweit im Umlauf. Es ist das erste lizenzierte E-Flugzeug. Größere Modelle, etwa für bis zu 9 Passagiere, sind bereits in der Mache. Und Twiddle ist sich sicher,
within the next decade, certainly.
Innerhalb der nächsten 10 Jahre werden auf kurzen Strecken und im Training E-Flugzeuge dominieren. Auf Strecken etwa zwischen Inseln oder europäischen Städten. Doch erst gut ein Dutzend Flughäfen in Großbritannien können schon E-Flugzeuge laden. Die britische Regierung investiere aus Twiddles Sicht nicht genug. Die Veles Electro in Surrey hat der Flugschule dort deshalb das Unternehmen 4Air gesponsert, das an nachhaltigen Lösungen in der Luftfahrt arbeitet.
Und mit dieser Vision endet Global auch für heute. Ich bin Margareta Holzreiter. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.